Wir sind Ines
und Stefan Wensing und wir wollen,
genau,
wir wollen den Verein Horsemen for Jesus vorstellen. Und viele von euch werden uns kennen, weil wir von dem Jahr 2000 bis ungefähr 2006 selber hier Mitglieder in der Gemeinde waren. Und wir freuen uns, dass wir heute wieder hier sein dürfen. Wir waren schon ganz aufgeregt. Und der Stefan wird euch jetzt die Predigt halten, also keine Angst, keine Doppelpredigt.
Ja, ihr seht, ich bin leicht gehandicapt. Donnerstagabend bin ich nur beim Gassigehen vom Hund umgerissen worden und habe mir eine schwere Verletzung in der Schulter zugezogen, die noch operiert werden muss auch. Aber auch das sollte mich in keinem Falle abhalten, hier heute euch dienen zu dürfen, wo wir uns wirklich drauf freuen. Richtig schön. Ja, als ich mit Gerhard den Termin für die Predigt heute ausgemacht hatte, da war mir gar nicht so richtig bewusst, wie optimal und richtig passend der Sonntag heute ist. Wir sind einen Sonntag nach Ostern und einen Sonntag, nachdem wir die tolle Botschaft bekommen haben vom Ostersonntag, dass unser Herr auferstanden ist. Der Herr ist auferstanden und Jesus lebt und ist nicht im Grab drin geblieben. Wollte ich gerade sagen. Jetzt bin ich ja fest von ausgegangen, dass wenigstens einer zurückruft, er ist wahrhaftig aufgestanden. Kleinen Exkurs, als wir, wie gesagt, 2000 hier in die Gemeinde reinkamen, da kannte ich diesen Gruß noch nicht. Als wir Ostersonntag hier reinkamen, da schallte der mir überall entgegen und ich meinte, oh, was muss ich denn jetzt antworten? Insofern bin ich sicher gewesen, dass das hier alles richtig verortet ist. Also die ganz frohe Botschaft, der Herr ist auferstanden. Er liegt nicht mehr im Grab, sondern er ist im Leben drin und er ist unter uns und er ist bei uns dabei. Und diese frohe Botschaft, darum soll es uns heute eigentlich gehen, wie wir auch schon in der Lesung gehört haben. Und nachdem Jesus auferstanden war, hat er sich mit seinen Jüngern getroffen. Und auch da, wenn man das in dem Text mal so liest, wo hat er sich mit seinen Jüngern getroffen? Er hat sich nicht mit seinen Jüngern in Jerusalem getroffen, wo sie gerade denn alle gewesen sind, wo man eigentlich denkt, in dem Glaubenszentrum, in der heiligen Stadt, da wo wirklich Spiritualität überall zu spüren war und wo es nur um Glauben ging dabei. Nein, er hat sich mit seinen Jüngern in Galiläa getroffen. Da, wo sie alle herkamen, aus ihrem Heimatumfeld sozusagen, an einer ganz anderen Stelle in ihrem Alltag, wo die Jünger eben in ihrem eigenen Zuhause gewesen sind. Und dort zeigte er sich seinen Jüngern, so wie wir es auch gerade in der Lesung wieder gehört haben dabei, dort zeigte er sich seinen Jüngern und sagte ihnen, dann sagt diese frohe Botschaft, dass ich nicht mehr im Grab bin, dass ich auferstanden bin und dass derjenige, der an mich glaubt, sich taufen lässt, gerettet sein wird, sagt diese frohe Botschaft allen Menschen in der ganzen Welt weiter und ruft die Menschen auf, meine Jünger zu werden. Und wenn wir in die Parallelevangelium von Matthäus einmal reingucken, da finden wir dann noch die Aussage auch dabei, und ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Das heißt also, mit dieser Aufforderung, die frohe Botschaft jetzt weiter zu vergeben, da dürfen wir genau ganz gewiss sein und verbinden, dass wir nicht alleine sind. Jesus ist bei uns, er ist bei uns und er wird uns die Kraft dazu geben, durch den Heiligen Geist, dass wir diese frohe Botschaft auch weitergeben können. Jetzt sind sicherlich einige unter euch, die sagen, der da vorne, der hat jetzt gut reden. Der kann sowieso quasseln wie ein Teppichverkäufer, also dem fällt das dann auch leicht, die frohe Botschaft weiter zu sagen, ich sitze lieber hier ganz sicher und unerkannt in der Bank und das ist auch nicht so wirklich mein Ding, das habe ich auch noch nicht gespürt. Und vielleicht werden andere dann auch noch sagen, ja, ich will ja eigentlich das wohl so weiter sagen, aber ich weiß überhaupt nicht wie. Und zu beiden möchte ich sagen, zum einen, jeder Mensch, und das wisst ihr auch, jeder Mensch hat von Gott unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten bekommen, ist individuell dabei. Und deshalb will er auch jeden einzelnen Menschen gebrauchen, weil für jeden Einzelnen, den es da gibt, gibt es ein Gegenüber, der darauf wartet, dass ihm die frohe Botschaft gesagt wird. Und das werden wir nachher noch im Vortrag auch mal so sagen. Wir stellen das immer wieder fest, auf den Messen auch, wenn wir mit den Leuten ins Gespräch da reinkommen. Und das wird von Gott auch geführt. Du kommst ins Gespräch mit jemandem, der dann auch in der Regel immer zu dir passt. Also das ist ganz selten, dass die Kommunikation da überhaupt nicht passt. Wir haben einen bei uns in der Truppe drin, der Motorradfahrer mit langem Zopf, die machen auch Missionen unter Rockern dabei. Und zudem kommen eben immer gerade solche Menschen dann auch. Und die haben sofort ihren eigenen Slang auch. Aber da wird die Botschaft genauso weitergegeben. Also, jeder von euch hat seine Begabung, seine Fähigkeiten und jeder von euch will von Gott gebraucht werden, um diese frohe Botschaft weiterzusagen. Und wie wir das machen können, da wollen wir jetzt von hören dabei. Aber auch da ist es so, wie in vielen Dingen in der Bibel. Jesus hat nicht einfach nur seinen Jüngern den Auftrag oder diese Aufforderung jetzt sozusagen vor den Latz geknallt und hat gesagt, ihr sollt diese frohe Botschaft jetzt weitergeben, sondern er hat uns in der Bibel auch hinterlassen, wie wir das denn machen können. Also auch da können wir in die Bibel hineinschauen und da werden wir Beispiele finden, wie man andere Menschen ansprechen kann, wie man mit anderen Menschen in Kontakt treten kann, um diese frohe Botschaft weiterzugeben. Und ich möchte heute mit euch zusammen 5 Methoden, 5 Geschichten, die ihr alle mit Sicherheit kennt, einmal beleuchten und dann kann jeder für sich so auch mal überlegen, welche Methode würde denn zu mir am besten passen. Und ich bin sicher, wenn sich die Gelegenheit bietet, werdet ihr das auch so weitermachen können. Die erste Methode nennen wir einmal Konfrontation. Auch die Geschichte kennen wir. Das ist eine Predigt oder eine Textstelle, die es zu Pfingsten immer gibt. Wenn Petrus stand zu Pfingsten auf und predigte den versammelten Menschen, ich lese das jetzt hier auch mal parallel mit dazu, hört zu, ihr Menschen aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten und Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Das war die Art, wie Gott Petrus befähigt und begabt hatte. Wir wissen aus der Bibel, Petrus war eher so der grobe Typ. Der war der Fischer, der nicht lange drumherum geredet hat. Ein Mann, der klare Kante immer gesagt hat. Für ihn gab es in der Regel nur Schwarz oder Weiß dabei. Und genauso hat er das hier auch gemacht. Er hat ihm gesagt, ihr habt ihn verurteilt. Ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen. Aber er ist wieder auferstanden. Kann man sich fragen, ist das eine Methode, wie man das machen sollte? Aber es hat funktioniert. Und Petrus hat ihnen auch sogar noch gesagt, ihr müsst Buße tun, ihr müsst umkehren. Nur dann könnt ihr gerettet werden. Und wir wissen, dass an dem Tage, als Petrus seine Predigt gehalten hat, 3000 Menschen zu Jesus gefunden haben. 3000 Menschen. Das muss man sich mal wirklich vergegenwärtigen. Manchmal ist es in der Tat so, dass man Leute nahezu bombardieren muss, dass man ihnen wirklich zack, 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 eins nach dem anderen sagen muss als Wahrheit, bis sie das für sich selber annehmen auch. Man muss ihnen sagen, dass sie Sünder sind, weil sie von Gott getrennt leben, weil sie nicht nach Gott fragen und man muss ihnen sagen, dass sie Buße tun müssen. Die eben zitierten Freunde von uns, die im Motorradsektor unterwegs sind, die haben einen Banner immer mit auf den Messen und da steht dann drauf Turn or Burn, also kehr um oder brenne. Und das ist genau diese Konfrontationsmethode, den Leuten wirklich ganz knallhart zu sagen, so ist es und entweder tust du Buße und kehrst um oder du wirst verloren gehen. Gott gebraucht Menschen auf diese Art und Weise in dieser ersten Methode. Und vielleicht bist du ja ein Typ, der das gerne sagen will. Ein Typ, der sagen will, was Sache ist, der ganz klare Kante weitergeben möchte. Und ich möchte dich bei dieser Methode und wie bei den anderen Methoden auch immer ganz wichtig ermutigen, lass dich vom Heiligen Geist dabei führen. Wenn man mit Menschen ins Gespräch hineinkommt, und das muss in der Regel dann auch noch nicht mal sofort über geistliche Dinge dann da sein, einfach mal so in sich hineinspüren und mal hören, wie reagiert der Mensch auf einen? Wie komme ich mit dem klar? Was spüre ich denn dann bei dem? Haben wir eine gemeinsame Ebene, eine gemeinsame Plattform? Die zweite Methode, die ich euch vorstellen möchte, die wir auch aus der Bibel entnehmen können, ist ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 3, da sind wir dann bei Paulus Und auch da lese ich nochmal wieder vor: Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er ihnen eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Paulus, anderer Mensch, andere Begabung dabei, hat es sich zur Gewohnheit gemacht, wenn er auf seinen Missionsreisen irgendwo hinkam, dann ist er in die Synagoge hineingegangen und hat dort von Jesus erzählt. Und das ist interessant, er begründete und erklärte anhand der Heiligen Schrift, dass Jesus gestorben, auferstanden und der Sohn Gottes ist. Vielleicht passt diese Methode besser zu dir. Konfrontation ist ja immer auch ein bisschen behaftet. Vielleicht passt diese Methode besser zu dir. Du redest über das, was du weißt. Vielleicht warst du auf der Bibelschule oder hast Seminare besucht oder was du studiert hast dann dabei. Aber du redest von dem, wo du sicher weißt, dass es wahr ist. Und du führst all das in aufeinanderfolgender Reihe als Beweis für das Leben und die Existenz von Jesus an, für die Notwendigkeit der Errettung und als historischen Beleg für Jesus an. Vielleicht liegt es dir auf dem Herzen, das Herz des anderen zu erreichen, auf dem Weg der Logik. Viele Menschen haben auch über Bücher den Weg zu Jesus gefunden. Gerade so im amerikanischen Bereich, da haben wir C.S. Lewis, der nicht nur hier das Leben von Narnia genau geschrieben hat, das ist das bekannteste, aber der hat noch ganz andere Bücher auch geschrieben, gerade darüber, wie man die rettende Botschaft weitergeben kann. Oder bei uns Bücher von Werner Gitt, habt ihr mit Sicherheit auch schon mal gehört. Fragen ist da das Buch, was er auch so geschrieben hat. Und auch über solche Bücher haben viele dann den Weg zu Jesus gefunden, indem sie erstmal über die Aussagen, die da drin stehen, logisch nachgedacht haben und haben sich damit auseinandergesetzt und haben dann den Weg zu Jesus gefunden. Auch hier nochmal, und ich werde es immer wieder betonen, sich vom Heiligen Geist leiten lassen, auch darum beten. Es ist, wenn sich eine Gelegenheit bietet, ist es immer sehr wichtig und sinnvoll, auch ein Gebet zu sprechen, innerlich einfach: Herr, wenn ich jetzt mit dem und dem rede oder mit der und der, und manchmal ergibt es sich Situationen, dass Menschen dann auf einen zukommen. Und es ist bei uns auch nicht immer so, dass wir sofort trara und drauf, sondern es gibt auch Situationen bei uns, wo ich dann so wirklich denke, ist das jetzt und wie fühle ich mich jetzt gerade so oder sonst wo. Aber ein Gebet innerlich ist: Herr, gib mir die Kraft, gib mir die Worte, gib mir die Stärke, und ich kann euch wirklich versprechen, die Situation, die wird dann auch genauso laufen. Das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie anders erlebt. Wirklich noch nie anders erlebt. Ich komme zur dritten Methode, die wir auch aus der Bibel entnehmen können. Das ist Zeugnis geben. Es bedeutet im Grunde genommen ganz einfach, seine eigene Geschichte zu erzählen. In Johannes 9 gibt es einen tollen Bericht darüber, wie Jesus einen blindgeborenen Bettler heilte. Das ist diese Geschichte, die wir meistens aus einem etwas anderen Fokus kennen her. Da steht vorher immer die Frage von den Jüngern, sie kommen zu diesem Bettler hin und die Jünger, die fragen dann Jesus und sagen: Wer hat denn gesündigt? Hat er gesündigt? Haben seine Eltern gesündigt? Und dieser Bettler wird im Weiteren von Jesus geheilt. Und jeder kannte diesen Bettler, und als die geistlichen Anführer davon erfuhren, da fragen sie ihn: Wer hat dich geheilt und was ist geschehen? Und hier sehen wir jetzt schon die Antwort, die dann da gekommen ist von dem Mann: Zeugnis geben. Er hat einfach gesagt, also sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, weil sie nicht die Antworten bekommen hatten, die sie gerne denn haben wollten. Und sie sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, also bei Gott sei ehrlich, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Und damit meinten sie Jesus, der an einem Sabbat diesen blinden Bettler geheilt hatte. Und dieser blinde Bettler, der antwortete nur: Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich blind war und dass ich jetzt wieder sehen kann. Er sprach von sich selber und sagte, ich weiß, ich bin blind gewesen und ich kann jetzt wieder sehen. Er hat nicht argumentiert, hat das eine auf den anderen aufgebaut, wie in der Methode der Logik, und er hat auch nicht konfrontiert, wie Petrus das gemacht hat, sondern er erzählte einfach seine eigene Geschichte. Er sagte, eins weiß ich, was Jesus für mich getan hat. Ich kann wieder sehen. Ich selber und Ines, wir sind mit Sicherheit gerade bei dieser Methode sehr häufig schon gebraucht worden, um Menschen so die gute Botschaft weiterzuerzählen. Meine Geschichte kennen einige von euch, aber sie steht auch zusammen mit dem Zeugnis von Ines in der Horseman-Bibel drin. Und sie kann auch im Internet, wer die Horseman-Bibel nicht hat, im Internet auf unserer Homepage nachgelesen werden. Auch du, jeder von euch, der hier jetzt sitzt und mir zuhört, jeder von euch hat seine eigene Geschichte. Und ich möchte euch so wirklich ermuntern, wenn sich die Situationen ergeben, erzählt sie einfach. Guckt, wenn sich die Gelegenheit gibt, und dann erzählt von eurer eigenen Geschichte, die ihr denn habt. Und ich kann euch versichern, es gibt nichts Authentischeres, nichts Ansprechenderes, was mehr unter die Haut geht, als die eigene Geschichte. Wenn man von sich selber wirklich erzählt und sagt, wie man sich gefühlt hat und was sich da ergeben hat, das spricht die Leute ganz, ganz anders an, als wenn man ja im Grunde genommen Dinge zitiert, die man vielleicht selber irgendwo auch nur gelesen hat, aber wo man selber auch nicht so direkt hintersteht. Und ich denke, das kennen wir in unserem heutigen Leben auch überall. Wenn man mit Menschen spricht, weiß man sofort, ob der einem einen erzählen will oder wie es immer so schön heißt, einen Knopf an die Backe erzählen will, oder ob das wirklich sein Innerstes ist, was er denn weitergibt, weil er dahinter steht, weil er seine Erfahrungen gemacht hat und weil er wirklich daran glaubt. Und wenn ihr das macht, dann sät ihr den Samen für die Ewigkeit von einem Gesprächspartner. Der Apostel Paulus war sicherlich einer der klugsten Köpfe seiner Zeit. Auch da, wenn wir in die Bibel schauen, doch was tat er, als er am Ende seiner ganzen Missionsreisen, am Ende seines Wirkens vor Königen stand? Da hat er nicht argumentiert, obwohl er das mit Sicherheit gekonnt hätte, sondern als er vor den Königen stand, da sagte er, wisst ihr, auf dem Weg nach Damaskus kam ein Licht vom Himmel und Jesus hat zu mir gesprochen. Da hat er also seine eigene Geschichte erzählt, seine Bekehrungsgeschichte, das, was ihm wirklich passiert ist, sein Zeugnis, weil, wie ich schon sagte, das so viel Kraft hat, dass es auch die Könige dort angerührt hat. Eine weitere Methode, die vierte, die wir euch jetzt vorstellen wollen, auch und die wir auch da wieder aus der Bibel entnehmen, ist einfach jemanden einladen. Einfach jemanden einladen. Zu einer Tasse Kaffee, zu Tee vielleicht. Und ich habe auch, ich bin bekennender Biertrinker, ich trinke gerne Bier. Und ich habe auch schon sehr oft bei einer Flasche Bier mit irgendwem auf irgendwelchen Feiern von meinem Glauben erzählt. Weil wir das auch immer wieder feststellen, wenn die Leute von dir wissen, dass du im Glauben stehst und dass du wirklich ein aufrichtiger Christ bist, das interessiert die Menschen auch. Und dann wollen die da auch was von wissen und dann fragen die dich auch. Die wollen nicht mit dir dann übers Wetter sprechen, weil das kann man mit allen anderen. Aber sie erkennen dich dann als einen, der da ein bisschen anders ist. Und das wollen die wissen und das interessiert sie auch. Einfach einladen, und auch das kann jeder von uns hier machen, und ich bin mir sicher, das macht ihr auch schon so. Freunde, Bekannte, mit denen man so ins Gespräch hineinkommt, zum Gottesdienst vielleicht einladen, zum Gemeindecafé einladen, zu Gemeindeveranstaltungen. Gerade das sind ja auch immer schöne Veranstaltungen, wo man Menschen einladen kann, die vielleicht noch ein bisschen scheu sind, in Gottesdienst zu kommen. Aber so kann man sie ja an die Gemeinschaft auch heranführen. Oder Frauenfrühstück ist auch immer eine wunderbare Sache, wo man Personen einladen kann, in diesem Falle Frauen. Männer sind ja eher seltener beim Frauenfrühstück, habe ich mir sagen lassen. wo man Menschen einladen kann, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und die frohe Botschaft weiterzusagen. In Johannes 4 gibt es eine Geschichte, in der Jesus eine samaritische Frau am Brunnen trifft. Kennt ihr auch alle, die Begegnung am Jakobsbrunnen. Wir wissen, dass die Juden Vorurteile gegen die Samariter hatten, weil sie für ein Mischvolk hielten. Und diese Frau am Brunnen war 5-mal verheiratet gewesen und lebte jetzt mit einem Mann auch zusammen, mit dem sie noch nicht mal verheiratet gewesen war. Also man würde sagen, alles andere als mustergültig, in jedem Falle. Doch Jesus verurteilte sie nicht, sondern er suchte das Gespräch mit ihr auch und erzählte ihr und machte sie, im Grunde genommen weckte er in ihr, was in ihrem Herzen so verborgen war. Und er offenbarte ihr, dass er der Messias ist. Und als sie das so für sich bemerkt hatte und so, wir würden sagen, heute sagen, als sie das so geschnallt hatte, da war sie so aufgeregt, hat ihren Krug mit Wasser da einfach stehen lassen und ist in die Stadt zurückgelaufen zu den Menschen, die denn dort sind. Und da komme ich jetzt auf diese Stelle. Und was hat sie da gemacht? Da hat sie gesagt, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser Mensch ist doch nicht etwa der Christus. Und diese Menschen, mit denen sie gesprochen hatte, die sie eingeladen hatte, die gingen aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und weiter heißt es dann in der Geschichte, aus jener Stadt aber glaubten viele den Worten der Samaritern, aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen. So sehen wir es da auch. Das heißt, die Frau hat einfach eingeladen. Sie hat gesagt, kommt und seht selber. Da ist jemand, der hat mir alles aus meinem Leben gesagt. Das ist doch bestimmt der Messias, der, der uns erretten kann. Und es gab eine Erweckung in der Stadt. Nur weil diese Frau diese Methode des Einladens genutzt hatte. Wirklich erstaunlich. Manche Menschen halten sich nicht für fähig oder trauen sich oft auch gar nicht, die frohe Botschaft weiterzusagen. Die denken vielleicht, ich finde nicht die richtigen Worte dabei oder wer bin ich denn schon auch von meiner Außenwirkung oder was auch immer ist. Sie trauen sich einfach nicht, das Evangelium weiterzusagen. Aber jeder von uns kann andere einladen. Jeder von uns kann mit anderen in ein Gespräch reinkommen, das vielleicht nicht schon sofort auf den Glauben geht, sondern einfach in ein zwischenmenschliches, freundliches Gespräch, in dem wir so die Liebe, die in uns hineingelegt ist, auch mal so spiegeln können. Und auch das merken die Menschen sofort. Und dann ergibt sich ein Gespräch, wie und wo auch immer, und dieses Gespräch schafft wiederum Raum für Gottes Wirken. Vertrauen wir einfach darauf, dass Gott auch sein Teil tut. Viele trauen sich auch deshalb nicht, weil sie vielleicht der Auffassung sind, dass wir für alles verantwortlich sind. Also, dass es an uns liegt, wenn die frohe Botschaft nicht vernünftig rübergebracht wird. Dass es an uns liegt, wenn der andere nicht sofort hochspringt und sagt, Halleluja, ich bekehre mich zu Jesus. Das ist überhaupt nicht das, was wir machen sollen. Wir wissen auch aus der Apostelgeschichte, da steht drin, ihr sollt einfach meine Zeugen sein. Wir sollen einfach von dem erzählen, was in unserem Leben passiert ist, wie wir uns fühlen, was wir in unserem Leben erlebt haben dabei. Also vertrauen wir darauf, dass Gott seinen Teil tun wird, dass er uns gerne als sein Botschafter benutzen möchte und er wird seinen Teil dabei tun. Und unser Teil ist einfach nur Leute einladen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Und auch die fünfte und letzte Methode, die ist uns sicherlich bekannt, die finden wir auch in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 9. Da gibt es eine Frau namens Tabitha. Zack, jetzt bist du schon zu schnell. Zack, nein, das ist auch noch nicht. Dann geh mal wieder zurück, dann lese ich vor. Egal. Überhaupt gar kein Problem. Ja. Aber ich denke, wir haben die Geschichte von der Frau Tabitha alle schon einmal gehört. Tabitha, als Petrus in Lydda war, eine Stadt, war die Frau Tabitha. Es war eine Frau, die viel für die Armen und für die Waisen getan hatte. Sie hatte für die Armen und die Waisen Kleidung genäht. Sie hatte für Nahrung für sie gesorgt. Und dann ist diese Frau plötzlich gestorben. Und wenn man die Geschichte so liest, dann kann man das auch, wie so viele Dinge in der Bibel, dann kann man nachlesen, dass dieser Tod erfolgt ist zunächst einmal, um die Gelegenheit für Gottes mächtiges Wirken dann zu geben in Form von Petrus. Petrus wurde von den Geschwistern dieser Frau Tabitha dann geholt und er kam und er schickte alle anderen Witwen, die bei ihr gewesen sind, die um ihren Tod getrauert haben, schickte er raus. Und dann hat er sie zum Leben wieder auferweckt. Und wichtig ist in dieser Geschichte eben, dass Tabitha eine Frau war, die sehr, sehr vieles Gute und Barmherziges getan hatte. Die Witwen, die traten zu Petrus hin und haben ihm weinend, und das steht auch im Kapitel 9 dann eben drin, alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm Unter- und Oberbekleidung, die Tabea gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Die Frau hatte die Kleider für die Armen und die Witwen gemacht. Und manchmal ist es so, dass ein einfacher Akt, nicht jeder kann nähen, ich kann auch nicht nähen, ich würde mir meine Finger annähen, wenn ich irgendwo was machen würde, aber es ist ein einfacher Akt des Dienens, und das können wir in so vielen Situationen und an so vielen Stellen auch machen. Ein einfacher Akt des Dienens, um das Herz von jemand anderem zu erreichen, um das weich zu machen und so den Samen des Evangeliums in ihn hineinzulegen. Wir stellen immer wieder fest, dass es viele Menschen gibt, die noch nicht gerettet sind, die zwar schon irgendwo mal Kontakt gehabt haben, die so noch nicht richtig wissen, was sie denn tun müssen. Sie sind auf dem Weg, würden wir sagen. Aber es fehlt noch eine freundliche Tat, es fehlt der letzte Anstoß, es fehlt der letzte Stupser, es fehlt einfach ein menschliches Gesicht, das sagt, komm, ich gehe mit dir diesen letzten Weg, wie das letzte Glied in einer Kette, um sie so zum Glauben an Jesus zu führen und die frohe Botschaft weiterzusagen. Ganz wichtig auch hier eine Erkenntnis, dass wir das auch denjenigen gegenüber tun sollen, die wir nicht so mögen. Da wird es dann wieder ein bisschen unbequem und schmerzlich, sowohl für mich wie für alle anderen auch. Aber Jesus sagte ganz klar, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für die, die euch beleidigen oder verfolgen. Ganz schwere Sache, aber wenn man sich auf den Weg macht, schafft man das auch. Lasst uns also gute Werke tun und anderen dienen. Ich habe jetzt nochmal das zusammengefasst. Wir alle kennen die Aufforderung von Jesus an seine Nachfolger und wir sind seine Nachfolger. Wir sind jetzt nicht die 11, die 12, die damals bei ihm gewesen sind, aber wir sind die, die 2000 Jahre später jetzt Jesus nachfolgen dabei. Und er hat uns ganz klar gebeten und aufgefordert, diese frohe Botschaft von seiner Auferstehung, von der Möglichkeit der Rettung weiterzusagen. Und wie wir das machen können, haben wir heute Morgen aus der Bibel auch 5 Beispiele gesehen, die wir uns immer wieder auch mal nachvollziehen können. Deshalb habe ich die Bibelstellen auch nochmal da so zugeschrieben. Einmal die Methode der Konfrontation. Petrus, der kantige Fischer, ganz klare Aussage, klare Kante konfrontieren. Eine andere Methode, die Methodik der Logik, argumentieren, biblische Fakten aneinanderreihen, finden wir das Beispiel von Paulus, Apostelgeschichte 17. Zeugnis geben, haben wir drüber gesprochen, eine Möglichkeit, die jeder von uns ohnehin auch kennt. Die 4. Methode, einladen, kommt und seht die samaritische Frau. Und die 5. Methode, das Dienen, anderen Gutes tun, sich demütig unter andere stellen, sich demütig um andere Leute kümmern. Denn eins, ihr Lieben, ist vollkommen klar, denke ich, da wird mir jeder zustimmen, wenn niemand sät, das Wort Gottes aussät, wenn niemand das Wort Gottes gießt, dann gibt es auch keine Ernte. Und ganz gleich, welche Methode von den 5, die ich jetzt heute hier vorstellen durfte, für euch auch vielleicht so die geeignetste ist. Und es muss nicht immer die gleiche Methode sein. Das hängt auch immer davon ab, mit wem man gerade im Gespräch ist. Und auch da, man spricht vielleicht jemanden erst mit der Methode Zeugnis geben dann an und dann kommt man in dem Gespräch dahin, dass man dann plötzlich wirklich zur Logik übergehen muss, indem man ihm sagt, das und das und das und das. Oder man merkt, jetzt ist es mal Zeit für ein paar kernige Botschaften, Konfrontation. Also ganz gleich, welche Methode ihr für euch so seht, ich möchte euch ermutigen, betet für Gelegenheiten und ihr werdet die Gelegenheiten auch bekommen. Und ganz wichtig ist, tut was. Amen.